Wenn dein Lächeln die Revolution ist.
Es ist keineswegs einfach, aber andererseits ist es auch befriedigend zu wissen, dass du einen Teil dazu beiträgst. Wie klein er auch sein mag, es gibt anderen Frauen Mut, die dich ohne Hijab sehen und dir trotzdem ein Lächeln schenken. Es lohnt sich, auf diese Weise zu protestieren und den Kampf fortzusetzen.
Das sagt die 35-jährige iranische Bürokauffrau Sarah. Ja, es ist wieder ruhiger geworden um den Iran. Ukraine first. In den TV-Nachrichten, in den Radio-News und in Social Media. Aber sie sind auf dem Holzweg, wenn sie glauben, dass der Mullah in Teheran wieder Oberwasser hat.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Gekämpft wird im Iran nicht nur im Scheinwerferlicht, aber dasselbige ist wichtig für die Menschen hier, damit sie gesehen und nicht vergessen werden, in dem, was viele von ihnen nach wie vor als Revolution empfinden. Am 16. September ist der erste Todestag von Jina Mahsa Amini, der kurdischen Studentin, deren Tod die Islamische Republik in diese existenzielle Krise geführt hat. Alle bereiten sich vor. Keiner redet darüber. Wir schon.
Es ist jetzt September. Und im Vergleich zum letzten September befinden wir uns in vielen gesellschaftlichen Bereichen in einer ganz ähnlichen Situation.
Leider sind die Dinge nicht so verlaufen, wie wir es erwartet hatten. Trotz all der Ereignisse, die geschehen sind und trotz all der Bemühungen, die unternommen wurden, um eine Veränderung herbeizuführen, fühlen sich die Menschen sehr enttäuscht.
Diese Regierung versucht, die Stimmen des Protests von Frauen zu unterdrücken. Der Druck auf die Gesellschaft insgesamt, aber insbesondere auf die Frauen, nimmt jeden Tag zu.
Behzad, Sarah und Sanam leben im Iran. Behzad ist 40 und Fotograf in Teheran. Die 35-jährige Sarah arbeitet als Bürokauffrau in Teheran. Und Sanam ist 30, Ingenieurin und lebt in Zabol in der Provinz Sistan und Belutschistan. Wir haben ihre Namen geändert, um sie vor möglichen Folgen ihrer Äußerungen zu schützen. Kommuniziert haben wir mit ihnen über Messenger-Dienste. In den Iran einzureisen ist für Journalisten zurzeit weiterhin nicht einfach. Ein Jahr nach dem Tod von Jina Mahsa Amini scheinen die lauten Proteste gegen die Führung der Islamischen Republik weitgehend abgeklungen zu sein. Videos von wütenden Demonstrationen gibt es kaum noch. Die Bilder, die uns heute über Social Media erreichen, wären vor kurzer Zeit aber noch unvorstellbar gewesen. Videos aus Teheran und anderen Orten zeigen Stadtbilder, in denen sich Frauen teilweise unverschleiert bewegen, offenbar unbehelligt von der Sittenpolizei. Behzad bestätigt das.
Die Straßen haben ihr Aussehen verändert. Letztes Jahr sah man praktisch keine Frau ohne Hijab, aber jetzt sieht man sie im Alltag. Abgesehen von den Hauptplätzen, die unter staatlicher Kontrolle stehen, sieht man auf Nebenstraßen und Hauptstraßen keine strikte Hijab-Trageweise mehr.
Man habe ihr vorgeworfen, ihr Hijab habe nicht korrekt gesessen. Das erzählen Jina Mahsa Aminis Begleiter später, zwei Cousins und ein Bruder. Die 22-jährige Kurdin aus Sarkhes in der iranischen Provinz Kurdistan war in Teheran, um Verwandte zu besuchen. Am 13. September 2022 in der Nähe einer U-Bahn-Station hielt die Sittenpolizei sie an. Sie wurde in einen Polizeibus gezerrt und zu einer Polizeiwache gebracht. Die Polizei soll sie so schwer verprügelt haben, dass sie bewusstlos wurde. Noch bevor sie am 16. September für tot erklärt wurde, verbreiteten sich zwei Fotos im Iran. Eins von der im Koma liegenden Jina Mahsa Amini und eins von ihren Eltern, die sich in Verzweiflung auf dem Krankenhausflur aneinanderklammern. Es folgen landesweite Demonstrationen unter dem kurdischen Slogan Jin Jiyan Azadi, Frau, Leben, Freiheit. Es sind wahrscheinlich die größten in der Geschichte der Islamischen Republik Iran. In über 280 Städten gehen die Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die Gewalt. Studierende reißen an Universitäten Wände ein, die zur Trennung der Geschlechter dienen. Kinder und Jugendliche an Schulen zerstören die omnipräsenten Porträtfotos des Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei. Immer öfter nehmen Frauen das Kopftuch ab, manche verbrennen es öffentlich. Der Gender Gap Report der Stiftung Weltwirtschaftsforum, der die Gleichstellung der Geschlechter untersucht, listet Iran auf Platz 143 von 146. Frauen dürfen nicht alle Berufe ausüben und sind Männern gegenüber rechtlich schlechter gestellt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren außerdem seit langem Menschenrechtsverletzungen, auch an ethnischen, religiösen und politischen Minderheiten. Dass die feministische Parole Jinjian Azadi, die ihren Ursprung in der kurdischen feministischen Freiheitsbewegung der 90er Jahre hat, von der Bewegung im Iran übernommen wurde, zeigt, dass es mittlerweile um viel mehr geht als um Kleidungsvorschriften. Nicht wenige der Demonstrierenden wollen ein Ende der Islamischen Republik Iran. Sarah sagt, die Bewegung hat einen großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Ich sage ausdrücklich, dass viele meiner Bekannten und Verwandten, wenn nicht sogar alle, wirklich besorgt über die Situation sind. Es ist klar, dass sie schon seit geraumer Zeit auf Veränderungen hofften. Die Vorstellung, dass unser Land sich endlich verändern wird, hat ihnen Hoffnung gegeben.
Doch das Regime antwortet mit Gewalt. Schon während der ersten Wochen werden Reporterinnen verhaftet, die über den Fall berichtet hatten. Polizei, Basij-Milizen und die iranische Revolutionsgarden schießen auf Demonstrierende. In der Stadt Zahedan töten sie mindestens 120 Menschen an einem Freitagnachmittag, nur zwei Wochen nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Insgesamt zählen Menschenrechtsorganisationen bis heute über 500 getötete Demonstrierende. Über 20.000 werden verhaftet, einige zum Tode verurteilt. In Prozessen, die von Amnesty International als Schauprozesse bezeichnet werden. Im Dezember richtet der Staat dann die ersten Inhaftierten öffentlich hin. Außerdem mehren sich Vergiftungen von Schülerinnen an Mädchenschulen. Bis zu 13.000 Fälle landesweit soll es gegeben haben. Viele müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die Islamische Republik weist die Verantwortung dafür von sich, doch es hat seinen Effekt. Angesichts der Gewalt verändern sich die Protestformen.
Wenn du ohne Hijab und Kopftuch nach draußen gehst, hast du Angst. Nicht wegen deiner eigenen Unsicherheit, sondern weil du nicht weißt, welche Reaktionen oder Gespräche auf dich zukommen könnten. Es ist, als ob du ständig einen inneren Kampf mit dir selbst führst, indem du dich fragst, was soll ich antworten, wenn jemand mich anspricht oder etwas sagt? Soll ich überhaupt antworten oder nicht?
Denn die strengen Kleidungsvorschriften für Frauen gelten nach wie vor. Im Frühjahr kündigte der iranische Justizchef eine gnadenlose Verfolgung derer an, die sich dem Kopftuchzwang widersetzen. Statt einer prügelnden Sittenpolizei, die unangenehme Bilder produziert, scheint das Regime dabei jetzt eher auf Videoüberwachung zu setzen. Wer zum Beispiel ohne Hijab Auto fährt, wird bestraft und muss das Auto abgeben. Das habe stark zugenommen, sagt Sanam.
Sie verwenden auch eine Software, um die Nummernschilder der Fahrzeuge zu melden. Alle sind damit beschäftigt, ihr Auto in Parkhäusern abzugeben oder vor Gericht zu gehen, um zu beweisen, dass sie den Hijab unabsichtlich nicht getragen haben, um nicht bestraft zu werden. Dass Cafés und Restaurants aufgrund von Verstößen gegen das Hijab-Gesetz geschlossen werden, kommt noch dazu. Es ist eine Belastung.
Außerdem, sagen Sarah und Sanam, hätten auch Denunziationen von regierungstreuen Menschen zugenommen. Sarah geht dennoch weiterhin ohne Kopftuch auf die Straße.
Es ist keineswegs einfach, aber andererseits ist es auch befriedigend zu wissen, dass du einen Teil dazu beiträgst. Wie klein er auch sein mag, es gibt anderen Frauen Mut, die dich ohne Hijab sehen und dir trotzdem ein Lächeln schenken. Wir geben uns alle gegenseitig Hoffnung. Ja, wir haben Ängste und Sorgen, aber wenn wir auf alle Ereignisse dieses Jahres zurückblicken, sehen wir, dass es wirklich wertvoll ist. Es lohnt sich, auf diese Weise zu protestieren und den Kampf fortzusetzen.
Der Mitschnitt eines Telefonats aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Die 23-jährige Journalistin Nazila Maroufian ist bereits zum vierten Mal in Haft. Jetzt kündigt sie einen Hungerstreik an.
Dieser Hungerstreik ist in erster Linie für mich selbst. Zweitens für all die anderen Inhaftierten, die in iranischen Gefängnissen und Polizeistationen stillschweigend körperlich und geistig misshandelt werden.
In dem viral gegangenen Mitschnitt berichtet die 23-Jährige auch von sexuellen Übergriffen im Gefängnis. Menschenrechtsorganisationen berichten immer wieder von Vergewaltigungen und anderen Foltermethoden in den Gefängnissen des Landes. Nasila Maroufian ist nicht die einzige, die in den Hungerstreik getreten ist. Auch die inhaftierte Wirtschaftswissenschaftlerin Bahare Hedayat und der Rapper Saman Yassin verweigern die Nahrungsaufnahme aus Protest. Zuletzt häufen sich Verhaftungsmeldungen von Journalisten, Aktivisten und Angehörigen von Opfern, je näher der erste Todestag von Jina Mahsa Amini rückt. Ihr eigener Onkel Safa Aeli soll festgenommen worden sein. Auch Mashhad Kerami sitzt in Haft, berichten Menschenrechtsorganisationen. Sein Sohn Mehdi Kerami gehörte zu den Männern, die im Januar öffentlich hingerichtet wurden. Berichten zufolge setzte das iranische Regime viele Opferfamilien unter Druck, zum Jahrestag zu schweigen. Mutmaßlich, um größere Gedenkveranstaltungen zu vermeiden. Aus Sorge davor, dass neue Proteste daraus entstehen könnten. In einem Interview mit dem persischen Dienst von Voice of America sagt Jina Mahsa Aminis Vater Amjad, die Familie plane sehr wohl eine Gedenkveranstaltung. Unter den aktuellen Umständen könne man zwar keine Einladungen aussprechen, aber auch niemanden vom Kommen abhalten. Es sei schließlich allgemein bekannt, dass seine Tochter Jina heute nicht mehr nur der Familie Amini gehöre, sondern sie eine Tochter Irans sei. Alle, die sich ihr verbunden fühlen, gehörten jetzt zur erweiterten Familie und deren Entscheidung über eine Teilnahme werde man respektieren.
Die vielleicht wichtigste Veränderung ist, dass die Mehrheit der Menschen jetzt beschlossen hat, dass sie diese Art von Regierung nicht mehr wollen. Viele Menschen haben den Glauben daran verloren, dass sich das System jemals ändern wird.
Es könnte sein, dass ich jetzt gerade denke, die Regierung wird niemals enden und in 3 Monaten denke ich, dass es in 1 Monat vorbei ist. Genau das ist im letzten Jahr passiert. Wir befinden uns jetzt in einer Art Nachwirkung der Ereignisse von 2022 und es ist normal, dass wir enttäuscht sind. Derzeit haben wir kein Szenario für einen Sieg, aber die Sache ist, dass wir im letzten Jahr vor Mahsa auch dieses Gefühl hatten. Und plötzlich geschah dieses Ereignis, das wahrscheinlich die größte Anti-Regierungsbewegung in den letzten 30 Jahren
war. Benjamin Weber war das, der in diesem Fall nicht selbst im Iran war, aber mit einzelnen Menschen dort exklusiv und direkt Kontakt aufnehmen konnte. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Weltzeit. Karin Sens, unsere Korrespondentin im ARD-Studio Istanbul, zu dem als Berichtsgebiet auch der Iran gehört. Frau Sens, Sie waren schon oft im Iran. Wann das letzte Mal?
Dieses Jahr im Juli und davor über ein Jahr nicht mehr, weil man mich praktisch nicht mehr reingelassen hat. Erst im Vorfeld und dann während der Protestzeit war es wirklich schwierig. Ich habe immer wieder versucht, in den Iran zu kommen, aber keine Chance. Und im Juli bin ich dann endlich wieder durchgekommen mit meinem Visumsantrag und ich war echt baff erstaunt, was sich da innerhalb 1 Jahres im Iran geändert hat.
Was hat sich denn geändert?
Also ich habe noch nie so viele Frauen ohne Kopftuch gesehen. Als ich 2021 im Iran war, da gab es schon auch Frauen, denen mal das Kopftuch nach hinten runtergerutscht ist, die es dann nicht mehr hochgezogen haben, die aber immer alibimäßig noch irgendwie ein Kopftuch dabei hatten, um es im Zweifelsfall eben auch hochziehen zu können, um Konsequenzen zu vermeiden. Und dieses Jahr im Juli war es dann tatsächlich so, dass mir auch Frauen ganz klar gesagt haben, ich habe das nicht mehr dabei. Also es ist mir egal, was dann passiert. Ich habe Frauen in kürzeren Röcken gesehen. Ich sage jetzt absichtlich nicht kurzen Röcken, aber in kürzeren. Eigentlich ist es ja so, dass man eigentlich bis zum Knöchel die Beine bedeckt haben muss und das möglichst auch noch mit weiter Kleidung. Also ich habe Frauen in engen Hosen gesehen. Ein jüngeres Mädchen hat Hotpants angehabt, mitten auf einem Platz in Teheran. Mir sind wirklich teilweise fast die Augen rausgefallen, um das mal so salopp zu sagen, weil das hatte ich nicht erwartet und die ganze Stimmung war auch einfach eine völlig andere.
Sie haben ja auch schon vom neuen Sommer-Open-Air-Feeling im Iran berichtet. Wie Sie sagen, kürzere Röcke, offene Haare. Aber es ist doch immer noch ein gewisses Risiko dabei, das zu tun. Man scannt die Umgebung und schaut, was für Leute in der Gegend sind und ob einem nicht doch was passieren kann.
Also ja, im Juli habe ich, sage ich mal, eine vermeintlich unbeschwerte Sommerstimmung erlebt. Also auch Leute, die da auf der Straße getanzt haben, zu Live-Musik zusammengetanzt haben. Ich hatte so das Gefühl, die wollen einfach mal das genießen, was sie da über die Monate blutig auf den Straßen erkämpft haben. Aber ich sage absichtlich eine vermeintlich unbeschwerte Stimmung. Denn parallel dazu habe ich auch einen immensen Druck bei den Leuten gespürt. Und als ich im Iran war, kam ja auch die Ansage, dass die Sittenpolizei wieder auf die Straßen zurückkehrt will. Und danach hat sich das tatsächlich auch wirklich bitter gedreht. Das Regime hat den Druck deutlich erhöht.
Das heißt, jetzt sind wieder die Bilder von der Sittenpolizei aktuell, die brutal Frauen an den Haaren und mit Tritten in die Autos zerrt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also auch wenn man durchs Internet guckt, dann sieht man jetzt nicht ein Video nach dem anderen, wo genau eben solche Bilder, wie wir sie vor dem Tod von Mahsa Amini ja ständig gesehen haben, sehen kann. Es ist eher so, dass man mit anderen Mitteln versucht, diese Situation oder Herr der Situation wieder zu werden, sprich die Frauen wieder unters Kopftuch zwingt und eben wieder ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das passiert zum einen dadurch, dass man beispielsweise, wenn jetzt eine Frau in einem Café bedient wird ohne Kopftuch, dann klar wird die Frau auch angegangen, aber vor allem wird das Café beispielsweise vorübergehend geschlossen. Oder wenn ein Taxifahrer eine Frau ohne Kopftuch mitnimmt, dann kann es sein, dass diesem Taxifahrer eben entweder der Führerschein weggenommen wird oder das Auto konfisziert wird. Also sprich, den Geschäften auch einfach die Existenzgrundlage zumindest vorübergehend weggenommen wird. Manche Frauen, und das haben sie mir im Juli eben erzählt, haben aber dann auch gesagt, wenn der mich nicht mehr bedienen möchte, dann werde ich in dieses Café nicht mehr gehen. Also solche Coffeeshop-Besitzer sind sozusagen auch mal doppelt unter Druck gesetzt worden. Einerseits vom Regime, aber andererseits eben auch von Frauen, die gesagt haben, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Wir haben uns das über so viele Jahre gefallen lassen. Und jetzt sind wir sozusagen wieder oben auf. Aber was ich jetzt gerade auch aus den letzten Wochen aus dem Iran höre, ist es schon so, dass wieder weniger Frauen komplett ohne Kopftuch unterwegs sind und man auch wieder weniger kurze Kleidung bei den Frauen sieht. Und übrigens, diese Kleidervorschriften treffen ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer beispielsweise in Shorts und so Tanktops, also so schulterlosen T-Shirts, die müssen auch damit rechnen, dass sie bestraft werden.
Das heißt, wenn Sie Nachrichten aus dem Iran in der letzten Zeit bekommen, dass das wieder nachlässt mit der freien Kleiderordnung, dann kann man davon ausgehen, dass diese moderate Überwachung Früchte zeitigt.
Ja, also moderate Überwachung insofern, als dass man praktisch nicht unbedingt, die Fälle gibt es sicher auch, aber sind wohl aktuell nicht dominierend, die Frauen auf den Straßen angeht, weil die Polizei auch damit rechnen muss, dass sich viele Umstehende plötzlich mit dieser Frau solidarisieren und diese Videos dann auch ins Netz gehen und die ermutigen die Frauen natürlich dann auch weiter ohne Kopftuch unterwegs zu sein. Diese Solidarität gibt ihnen unglaublich viel Kraft. Also diese Videos und diese Bilder möchte das Regime natürlich im Netz vermeiden. Deswegen ist es so, Amnesty International hat es praktisch eine Massenüberwachung genannt, eine Massenüberwachungstechnologie, die da jetzt angewandt wird. Das heißt also einmal Videoüberwachung, es werden an vielen Straßen Videokameras angebracht, dann gibt es verschiedene moderne Scansysteme, die beispielsweise auch Frauen scannen sollen, wenn sie ohne Kopftuch Auto fahren, und die Polizei hat selber vor kurzem erst mitgeteilt, dass über 1 Million Frauen SMS bekommen haben, weil sie ohne Kopftuch Auto gefahren sind und praktisch verwarnt wurden. Das ist die erste Stufe. Aber diese Strafen können natürlich weitergehen. Also ihnen kann das Auto weggenommen werden und das ist auch schon nach Angaben des Regimes in zig Fällen passiert. Sie können beispielsweise von der Uni oder von Prüfungen ausgeschlossen werden. Sie müssen damit rechnen, dass sie Geldstrafen und zwar teils hohe Geldstrafen zahlen müssen. Jemand sagte, das ist schon ein regelrechtes Geschäftsmodell geworden von Seiten des Regimes, dass man eben da Geldstrafen verhängt. Ihnen droht aber im Zweifelsfall auch Auspeitschung und eben auch Haftstrafen. Und besonders Künstler, also prominente Personen, Künstler, Schriftsteller, aber auch Sportler, die so ein bisschen da diesen Vorbildcharakter haben und auch eben animieren können, es ihnen gleich zu tun. Die müssen eben auch mit harten Strafen rechnen. Das können Ausreisesperren sein. Das kann sein, dass ihnen das Vermögen beschlagnahmt wird, ein Teil ihres Vermögens. Das kann sein, dass sie Berufsverbote auferlegt bekommen. Also man geht in Anführungsstrichen subtiler vor und das scheint durchaus, wie Sie gerade schon gesagt haben, durchaus Früchte zu tragen.
Klingt ein bisschen wie nach Orwell. Die Wahrnehmung hier im Westen also, auch in Social Media, dass sich die Situation im Iran beruhigt hat, ist also nicht korrekt.
Also zumindest, wir haben keine Straßenproteste mehr. Und ich glaube, deswegen ist die Wahrnehmung im Ausland vielleicht eine geringere, weil man diese Bilder nicht mehr sieht, wo Frauen ihr Kopftuch sich eben runterreißen, wo Straßenbarrikaden sind, wo es Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften gibt. Diese Proteste in der großen Form, die gibt es im Moment im Iran nicht. Ich glaube, da war der Schock auch einfach nach den Hinrichtungen um die Jahreswende. Da wurden ja 4 junge Demonstranten hingerichtet, zu groß. Dann gab es nochmal 3 Hinrichtungen im Mai von Demonstranten und eben auch dieses strenge Eingreifen der Sicherheitskräfte, die dann zu Leuten nach Hause auch kommen, da alles durchsuchen, die Leute mitnehmen. Lange weiß man oft nicht, was mit den Leuten überhaupt passiert, mit den Demonstranten, die da mitgenommen wurden. Das hat, glaube ich, schon dieser ganzen Bewegung einen ziemlich großen Dämpfer gegeben. Es gibt immer wieder noch diese Rufe von Balkons, es gibt immer noch junge Leute, wir haben auch mit einer Aktivistin gesprochen, die gesagt hat, natürlich sprayen wir immer noch Parolen an Wände, das gibt es noch, aber eben nicht mehr die großen Proteste auf den Straßen, diese landesweiten Proteste auf den Straßen, wie wir sie in den Monaten nach dem Tod von Mahsa Amini gesehen haben.
Genau, der 16. September ist der erste Todestag von Jina Mahsa Amini, das Ereignis, das am Beginn der landesweiten Proteste stand. Mit was rechnen Sie an diesem Tag?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich habe mich auch mit Kollegen unterhalten und die haben gesagt, oh, ich möchte eigentlich gar keine Vorhersageprognose mehr abgeben. Aber Fakt ist, dass ich beispielsweise die Familie von Mahsa Amini geäußert hat und sie hat gesagt, sie möchte eine ganz normale Zeremonie abhalten an diesem Tag. Das dürfte schwierig werden, denn Sargas, das ist die Heimatstadt von Mahsa Amini, die ist im Moment ja fast schon abgeriegelt, berichten Quellen von dort. Zumindest heißt es, dass im letzten Monat Militärpersonal dort zusammengezogen wurde, Hotels seien angewiesen worden, keine Gäste von außerhalb mehr anzunehmen. Es sind Überwachungskameras rund um das Grab von Mahsa Amini angebracht worden. Und wir haben ja auch schon im Vorfeld erlebt, dass mindestens 6 Menschen festgenommen wurden, die angeblich Chaos an diesem Tag verbreiten wollten und zu Protesten aufgerufen hätten. Man habe auch ein Netzwerk identifiziert, berichten Staatsmedien, die mit finanzieller Unterstützung der USA ja Unruhen organisieren wollten. Also man versucht praktisch alles, um schon im Vorfeld diese Proteste am Jahrestag einzudämmen. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir nächste Woche auch die UN-Vollversammlung in New York haben. Es wird gemunkelt, dass Präsident Raisi dorthin reisen soll. Und ich glaube, er möchte dort nicht unbedingt mit Bildern von großen Straßenschlachten an diesem Jahrestag auflaufen, denn es laufen ja noch diverse andere Projekte, nenne ich es mal salopp, im Hintergrund. Im Moment wird ja sehr heiß ein Gefangenenaustausch diskutiert und angeblich sei der auch schon beschlossene Sache zwischen den USA und dem Iran. Und da könnten solche Bilder, wo Sicherheitskräfte wieder blutig und mit aller Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen, natürlich ein Problem werden.
Sie haben ja auch gesagt, was auch immer am 16. passiert, es gibt für die Protestbewegung des Landes einen ganz anderen D-Day, einen entscheidenderen Tag. Und das sei dann, wenn der oberste geistliche Führer des Iran, Khamenei, stirbt. Steht das an und was wird dann passieren?
Also auch das ist natürlich eine Spekulation, aber ich glaube, die kann man schon auch damit begründen. Also Khamenei ist 84 Jahre alt. Es wird immer wieder spekuliert, dass er krank ist. Wenn er mal längere Zeit nicht mehr auftaucht, dann gibt es diverse Spekulationen, dass er möglicherweise gestorben ist und man sich jetzt versucht, da neu aufzustellen. Das sind Spekulationen, wie gesagt. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn er sterben würde in absehbarer Zeit, dass dann auch die Demonstrantinnen und Demonstranten auch ihre Chance wittern, nochmal Proteste anzustoßen in größerer Form, weil sie einfach diesen Wechsel wollen, weil sie nicht mehr dieses Mullah-Regime im Land haben wollen. Denn es geht ja nicht nur um das Kopftuch bei diesen Protesten. Im Gegenteil, es geht um sehr, sehr viel mehr, nämlich um eine riesige Kluft zwischen vielen jungen Menschen im Iran, die einen jungen Lebensstil, einen westlichen Lebensstil leben wollen, in Freiheit leben wollen, mit westlichen Medien oder einfach nur ihr eigenes Leben, wie junge Menschen auch in anderen Ländern leben, ob das jetzt im Westen oder auch möglicherweise in Asien ist. Und diese Kluft zwischen diesem Mullah-Regime mit dieser streng religiösen, unterdrückerischen Ausrichtung, die passt einfach nicht zusammen. Die Frage ist aber, natürlich werden es vor allem die mächtigen Revolutionsgarden zulassen, dass es danach, nach dem Tod von Khamenei, zu Ausschreitungen und zu einem Chaos kommen wird, wie es eben von Regierungsseite immer wieder beschrieben wird. Und da, glaube ich, gibt es wirklich keine festen Prognosen, was tatsächlich passieren wird. Auf jeden Fall sind die Revolutionsgarden extrem mächtig und auf jeden Fall werden sie sicherlich auch nach dem Tod von Khamenei versuchen, diese Macht noch weiter auszubauen. Davon gehen viele Experten aus.
Sie werden uns über den Gang der Dinge weiter auf dem Laufenden halten im Iran. Vielen Dank, Karin Senz nach Istanbul.
Ich danke Ihnen.
Ich bin Isabella Kohler und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.